Herzlich willkommen bei From Today. In diesem Podcast versuchen wir, den Humanismus und die Sozialpsychologie Erich Fromms für die Gegenwart lebendig zu machen. Wir fragen, wie uns Fromms Denken helfen kann, den gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Im Podcast sprechen wir mit Fromm-Experten und Expertinnen sowie mit anderen spannenden, kritisch denkenden Menschen, die Fromms Perspektive auf Mensch und Welt erklären, erweitern und für das 21. Jahrhundert aktualisieren. Unser heutiger Gast, Christian Felber, ist Buchautor, öffentlicher Intellektueller, Hochschullehrer und vor allem als Initiator und Vertreter der Gemeinwohlökonomie bekannt. Die Idee der Gemeinwohlökonomie, die Christian Felber nicht nur theoretisch, sondern in zahlreichen Kooperationen auch praktisch erprobt, versteht sich als ethische Marktwirtschaft, die nicht auf Gewinnstreben und Konkurrenz beruht, sondern auf Gemeinwohlstreben und Kooperation. Das humanistische Menschenbild, das der Gemeinwohlökonomie zugrunde liegt, war Anlass, mit Christian Felber über Möglichkeiten einer Humanisierung der Wirtschaft zu sprechen, wie sie auch Erich Fromm anstrebte. Das Gespräch führten im Februar 2024 Thomas Kühn und Rainer Funk, als Christian Felber zur Eröffnung des Zentrums für humanistische Ethik an der Internationalen Psychoanalytischen Universität in Berlin einen Vortrag hielt.
Hallo Herr Felber, schön, dass Sie hier sind. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen und haben einiges hier an Fragen vorbereitet. Und als erstes würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie überhaupt persönlich zu dieser Idee der Gemeinwohlökonomie und der Entwicklung des Ansatzes gekommen sind.
Die Genesis, also die Entstehungshintergrund der Gemeinwohlökonomie, ist kein streng ökonomischer, weil ich habe Wirtschaft in keiner Weise studiert. Allerdings sehr bewusst, weil das, was als Wirtschaftswissenschaft angeboten wurde an den damals österreichischen Universitäten, das hat mich einfach nicht erwärmt. Das war langweilig und nicht ganzheitlich. Für mich ist die Wirtschaft interessant als Teil des Lebens, das heißt in der Biosphäre, in der Demokratie, in der Kultur, mit ihrer Ethik, in der Demokratie. Das war für mich interessant und deshalb hat mich die Wirtschaftswissenschaft nicht angesprochen. Und Auslöser oder Zündfunke war ein Widerspruch, der mir aufgefallen ist, nämlich zwischen dem, was hier als vorgeblich ökonomische Werte immer wieder in der politischen Diskussion angeführt wurde, also Leistung und Wettbewerb und Wachstum und Gewinn und Erfolg und monetäre Kennzahlen. Das waren nicht die Werte, die ich in meiner sonstigen allgemeinen Ausbildung kennengelernt habe, im Land der DichterInnen und DenkerInnen oder in meiner Mittelschulbildung oder in der politischen Bildung. Die zeitlosen Grundwerte, die ich kennengelernt hatte, waren Menschenwürde und Solidarität und Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und Demokratie und Gemeinwohl. Und das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Und mit dieser kognitiven Dissonanz, mit dieser ethischen Dissonanz wollte ich mich nicht abfinden und bin da auf den Grund gegangen, auf welchen Grundprinzipien und Werten schlussendlich das derzeitige Wirtschaftsmodell basiert. Und bei den Wurzeln angelangt bin ich dann eben zu dem Ergebnis gekommen, das sind gar keine Werte. Also kein einziger dieser vorhin aufgezählten Werte von Leistung bis Wachstum ist in irgendeiner demokratischen Verfassung verankert. Umso prominenter scheinen sie in den Lehrbüchern der Ökonomie auf, aber eben nicht in den demokratischen Verfassungen. Und von dort an habe ich begonnen, sozusagen die Wirtschaft neu zu denken auf Basis der heute gültigen und legitimen Beziehungs- und Verfassungswerte. Also das ist keine reine Staatstheorie. Ich habe selbst Psychologie und Soziologie auch studiert. Und das heißt, neben den demokratischen Verfassungswerten habe ich als zweite Wertquelle die sogenannten Beziehungswerte herangezogen. Man könnte sie auch humanistische Werte bezeichnen. Und auf diesem Wertefundament habe ich dann die Gemeinwohlökonomie Schritt für Schritt gedanklich aufgebaut, ohne Märkte zu verwerfen, ohne Geld und Kapital zu verwerfen, ohne Unternehmen und Banken zu verwerfen, Aber das zentrale kapitalistische Motiv, das habe ich gleich zu Beginn verworfen. Und so ist dann etwas entstanden, was bisher, glaube ich, in dieser Form noch nicht beschrieben worden war.
Würde ich vielleicht gleich noch einmal anknüpfen wollen. Da sind natürlich jetzt ganz viele Punkte drin. Auch das, der Bezug zum Kapitalismus, der spielt bei Erich Fromm ja auch eine zentrale Rolle in seinem Werk. Da kommen wir heute vielleicht nochmal drauf zu sprechen, auch auf psychologische Momente. Ja. Jetzt, wenn man sich anguckt, laufende Debatten, ist ja das, was Sie als Anknüpfungspunkt genommen haben, so Widersprüche zwischen auf der einen Seite Leistungsstreben, Wachstumswünschen, ich sag mal das moderne Versprechen, das durch den Fortschritt und durch Festhalten an wettbewerbsorientierten Zielen und einer damit verbundenen Marktwirtschaft zunehmend auch das Verbreitung findet, dass das allein nicht ausreicht. Ich denke, da sind Sie in Begleitung von anderen Ansätzen auch, anderen alternativen Ansätzen. Und auch, wenn man sich mit repräsentativen Umfragen beschäftigt zum Beispiel und sieht, wie groß die Skepsis bezüglich der Zukunft zum Beispiel ist. Vielleicht können Sie noch mal an das anknüpfen, was Sie eben gesagt haben, weil wir heute auch vom Erich Fromm Study Center Sie fragen, wo Sie den Bezug gerade zu einer humanistischen Ethik in dem Modell sehen und vielleicht auch schon mal anfangs skizzieren, wo Sie möglicherweise auch Bezüge zu Erich Fromm und seinem Werk sehen.
Ich würde damit beginnen, dass ich die Wortwahl nicht ausreichend, die würde ich sogar noch verstärken. Also ich glaube, es ist ein Irrweg, ein Abweg, wenn man versucht, die Wirtschaft auf diesen genannten Pseudo- oder Scheinwerten wie Leistung, Konkurrenz, Wachstum, Gewinn- und Erfolgsstreben aufzubauen. Die müssen gar keine Rolle spielen, allenfalls eine stark untergeordnete Rolle. Unter den, man kann sie humanistische Werte nennen, man kann sie demokratische Verfassungswerte nennen, man kann sie zeitlose Werte, die sich durch in einigen Fällen alle Kulturen ziehen, also gerade zum Gemeinwohlwert hat der Wirtschaftsethiker Timo Meinhardt angemerkt, es gibt keine Kultur, die den Gemeinwohlwert nicht kennen würde. Und wenn man so ein bisschen in die Geschichte blickt, dann ist das, was wir heute unter Homo economicus verstehen, also diese Verirrung, ist historisch betrachtet eine absolut rezente und kurzlebige Ausnahmeerscheinung. Und das, wofür Erich Fromm eingestanden ist oder was man als eine humanistische Ethik bezeichnen könnte, das war eigentlich immer die Leitidee und die Leitethik. Also wenn man Aristoteles als einer der ersten altgriechischen Vordenker heranzieht, wie der die Ökonomie verstanden hat, er hat sie als eine Gemeinwohlökonomie verstanden und hat sie sogar begrifflich von der, die Oikonomia hat er begrifflich von der Chrematistike unterschieden. Die wäre nach heutigem Verständnis Kapitalismus, wo es primär um materielle und finanzielle Werte geht. Und Aristoteles hat sich von so einer Verkehrung der Wertordnung sehr klar distanziert und hat das sogar als widernatürlich angeprangert. Und das war dann eigentlich durch die Zeit Epochen immer der Mainstream. Adam Smith, der ja fälschlicherweise für die unsichtbare Hand, die nur ein einziges Mal im 800-seitigen Wohlstand der Nationen vorkommt, berühmt gemacht wurde von Paul Samuelson, erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts aus strategischen Motiven, um den Adam Smith als einen Anwalt für den strukturellen Egoismus zu gewinnen. Aber das war er nicht. Er war ja Moralphilosoph und war Professor für Ethik an der Universität Glasgow. Und in seinem ersten Buch, das nicht ganz so viele Seiten hat, aber auch über 500, die Theorie der ethischen Gefühle, da hat er ganz andere Werte viel prominenter und ausführlicher propagiert, wie universelles Wohlwollen. Universelles Wohlwollen, zartfühlende Achtsamkeit. Also da gibt es sehr prominente und sehr langfristige Vorläufer, die diese kurzlebige Epoche der Neoklassik, die erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts über uns gekommen ist, bei weitem überstrahlen. Und ich sehe, dass sich dieses historische Fenster jetzt wieder schließen wird.
Mich würde noch ein bisschen interessieren, Sie haben einfach davon gesprochen, dass das keine Werte sind, wenn man nach Leistung, nach Rendite und so weiter. Ich denke, Es sind auch Werte, aber es sind keine Werte, wenn sie praktiziert werden, die zur Wirkung haben, dass das Gemeinwohl oder überhaupt das Wohlsein des Menschen gefördert wird. Also meine Frage wäre zunächst einmal der Begriff des Wertes überhaupt. Wert ist alles, wonach Menschen streben, zumindest in einer psychologischen Perspektive. Und von dort her ist auch, sind superkapitalistische Ziele, sind Wertvorstellungen, sind Werte. Man kann denen nicht die Werthaftigkeit absprechen, sondern ich würde eben umgekehrt argumentieren, würde sagen, je nachdem, welche Werte jemand verfolgt, haben solche praktizierten Werte völlig andere Wirkungen. Und es geht um diese Wirkung. Das wäre so die erste Frage, die ich zum Wertverständnis hätte. Die zweite ist ein bisschen, wir begreifen gerne Werte als rein kognitive Größen. Also wie wenn es nur darum geht, dass wir richtig begreifen, welcher Wert im Leben zu mehr Wohlsein oder Gemeinwohl führt. Wenn wir das Bewusstsein dazu haben, dann würden wir uns auch entsprechend orientieren. Nun habe ich bei Ihnen selber gelesen, es geht zwar um diese Gemeinwohlwerte, aber es geht Ihnen um ein Streben dabei. Und wenn man nach Werten strebt, dann hat man immer eine psychologische Frage, nämlich da muss irgendetwas Strebendes, etwas Wollendes, etwas Emotionales, etwas Intentionales dabei sein. Das heißt, es ist keine reine kognitive Geschichte, sondern es ist immer eine emotionale Geschichte dabei. Also das wäre so der andere Gesichtspunkt, dass man über Bewusstsein von Werten oder die richtigen Werte, das Bewusstsein für richtige Werte zu schaffen, nicht sehr viel und nicht sehr weit kommt und nicht sehr viel erreichen kann, wenn nicht solche Werte verbunden sind mit einem von innen her kommenden Streben dabei. Und das wäre so für mich ein bisschen noch die Frage, wie weit spielt überhaupt Psychologie in der ganzen Konzeption der Gemeinwohlökonomie? Es geht Ihnen ja um eine Wirtschaftskultur, ethische Wirtschaftskultur, aber inwieweit spielen da überhaupt psychologische Faktoren eine große Rolle?
Vielleicht beginne ich mit dieser Abrundungsfrage. Ich habe zwar Psychologie und Soziologie und Politikwissenschaft und auch Sprachen studiert, aber eher aus Verlegenheit. Wirklich interessiert hätte mich Universalwissenschaft, also die Wissenschaft vom Ganzen, wo alle Disziplinen miteinander integriert werden. Und das ist auch der Grund, warum ich dann plötzlich auf dem Feld der Wirtschaftswissenschaft oder der Wirtschaft aktiv geworden bin, weil ich meine Prioritäten nach Dringlichkeit und nach Relevanz oder eben auch nach mich gerufen fühlen auswähle. Und Psychologie habe ich studiert und das fließt natürlich ein, aber ich bin auch kein Experte für Ethik und habe auch nicht Philosophie studiert, aber ich interessiere mich dann immer für das, wo ich denke, hier ist es relevant oder hier fühle ich mich gerufen, aktiv zu werden. Und mein Wertverständnis stimmt mit Ihrem überein. Also ein Wert kann alles sein, was ich hochhalte, was ich als wertvoll ansehe und wonach ich deshalb strebe. Das heißt, das kann selbst die Nekrophilie oder die Misanthropie oder die Biophobie können auch Werte sein für Menschen. Und deshalb haben wir den freien Willen und die freie Wahl, uns für unsere Werte zu entscheiden. Und wenn ich formuliere, dass Leistung und Konkurrenz und Wachstum keine Werte sind, dann meine ich damit, dass das keine Verfassungswerte sind in Demokratien. Selbstverständlich sind es Werte für die Menschen, die daran glauben und danach streben. Aber es sind, und das ist ein Faktum, es sind keine demokratischen Verfassungswerte. Und vor diesem Hintergrund fände ich es interessant, den Artikel 5 des Grundgesetzes etwas näher zu beleuchten, dass die Freiheit der Wissenschaft nicht von der Treue zur Verfassung befreit. Wenn man diesen Satz sich auf der Zunge zergehen lässt und dann hinterfragt, ist es dann legitim, dass in der ökonomischen Bildung ganz andere Werte propagiert werden als diejenigen Werte, die in der demokratischen Verfassung stehen? In der bayerischen Verfassung steht wörtlich, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. und nicht dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts oder der Anhäufung materieller Güter. Und wenn Sie nach der Wirkung fragen, habe ich in meinem Studium oder meinem selbstgewählten Aufbaustudium zwei ganz entscheidende Ergebnisse gefunden. Nämlich das erste Ergebnis, wir unterscheiden zwischen extrinsischen Werten, und das sind diese Pseudowerte, das Streben nach Macht, Geld und Erfolg, die erwiesenermaßen nicht glücklich machen und Menschen sich nicht frei fühlen lassen. Das ist empirisch erwiesen in der Wissenschaft, im Unterschied zu den intrinsischen Werten. Und das kann zum Beispiel das Bedürfnis sein, einen sinnvollen Beitrag zum Ganzen zu leisten oder eine gelingende und funktionierende Gemeinschaft aufzubauen oder eine nachhaltige Ökonomie zu entwickeln, damit auch andere Lebewesen ein gutes Leben haben. Die machen erwiesenermaßen glücklicher und freier.
Also was ich ja an der Gemeinwohlökonomie-Idee überhaupt sehr faszinierend finde, ist, dass man durch strukturelle Veränderungen, durch Veränderungen der Bedingungen, der Arbeitswelt, der Produktionsweise, der Zielsetzungen für Wirtschaft und so weiter, also das sind ja alles Dinge, die sich dann in strukturellen Veränderungen, Gegebenheiten manifestieren müssen, dass dadurch etwas erreicht werden soll, wo andere Werte dann realisiert werden. Also das eine ist, dass über Veränderung der Bedingungsfaktoren überhaupt erst sowas wie Werte dann auch praktisch werden und Werte eine reale Bedeutung bekommen und nicht nur irgendein Hirngespinst oder eine Rationalisierung für irgendwas anderes sind, sondern tatsächlich ihre Basis im faktisch Gelebten auch haben. Aber dass das weitgehend wiederum abhängig ist von den Bedingungsfaktoren, damit solche Werte überhaupt realisiert werden können. Und da wäre so für mich ein bisschen die Frage, dass sicher ist das Henne- und Ei-Problem, was kommt da zuerst, aber worauf setzen Sie vor allem okay. An der Stelle? Sind es die Werte, zu sagen, wir müssen jetzt versuchen, die Werte umzusetzen und dann verändern wir die Strukturen, oder sagen Sie eher Strukturveränderungen und dann werden die Werte daraus entstehen?
Ich setze wie immer auf Henne und Ei. Die Henne ist das Menschenbild und das Ei sind die Spielregeln. Und die Analyse von uns ist, dass derzeit das Menschenbild des sogenannten Homo economicus, der eigentlich ein Homo krematisticus ist, also ein kapitalistisches Menschenbild, das dem Menschenbild der ursprünglichen Eukonomia Hohn spricht, weil das Menschenbild von Aristoteles war ein kooperativer, genügsamer, fürsorglicher anderen, hehreren Idealen als materiellen Werten nachstrebender Mensch. Und die heutigen Spielregeln, die wir als Anreizkoordinaten aus Gewinnstreben und Konkurrenz beschreiben, Gewinnstreben insofern eine verrechtlichte Spielregel, weil Unternehmen verpflichtet sind, eine Finanzbilanz zu legen und sie stehen zueinander in freier Konkurrenz. Aggressive Konkurrenz wird in keinster Weise negativ angereizt, sie wird eher sogar noch angeheizt. Und das Ergebnis aus diesen Anreizkoordinaten, Streben nach Finanzgewinn und Konkurrenz, begünstigt dann all diese menschlichen Laster, von denen die Wirtschaftswissenschaft behauptet, dass sie sie ja nicht normativ fördern würde, weil sie eine wertfreie Wissenschaft sei, was natürlich ein Selbstbetrug ist und dann in der Folge in der ökonomischen Bildung ein Publikumsbetrug, weil es gibt keine wertfreie Wissenschaft, wie wir als Sozialwissenschaftlerinnen wissen. Und wir machen unsere Werte deshalb an erster Stelle transparent und sagen, wenn wir ein anderes Menschenbild begünstigen wollen, also wenn wir den empathischen, solidarischen, fürsorglichen, kooperativen und teilenden Menschen begünstigen wollen. Wir können das nicht erzwingen. Ne? Menschen können immer morden und lieben. Aber die Frage ist, ob wir das Morden begünstigen oder ob wir das Lieben begünstigen.
Wirkung.
Und deshalb, genau, und deshalb fange ich hier jetzt mit dem Ei an und schlagen wir vor, die Anreizkoordinaten auf Gemeinwohlstreben und Kooperation umzustellen. Und dann können die Unternehmen immer noch sich skrupellos verhalten und sie können immer noch alle menschlichen Laster ausleben. Nur sie werden damit nicht mehr erfolgreich sein, sondern im Gegenteil, sie werden damit scheitern, weil das einfach systemisch nicht mehr begünstigt, sondern negativ angereizt wird.
Da darf ich kurz eine Frage beim Einzelnen. Mhm. Wenn man mal im Bild bleibt, Henne und Ei, leben Henne und Ei ja nicht isoliert, sondern immer auch im Hühnerstall zu sein. wenn ich mal den Hühnerstall als unsere Gesellschaft betrachte und auch auf Fromm beziehe, spricht Fromm ja zum Beispiel von einer Pathologie der Normalität und von einer weitgehenden Entfremdung. Also gerade das, was Sie als Werte wie Nekrophilie oder sowas oder auch wie Leistungsstreben, ist ja, haben viele Menschen ja tief verinnerlicht. Und vielleicht, wenn man das mal auf den Begriff des Gemeinwohls und auch der demokratischen Gestaltung von Gemeinwohl betrifft, wie sehen Sie denn da den Hühnerstall sozusagen in der Hinsicht? Ist es nicht so, dass es auch nicht nur von den Unternehmen abhängt, sondern dass es auch eigentlich eines Mentalitätswandels bedarf? Rainer Funk hat zum Beispiel den Begriff vom Sozialcharakter ja geprägt, der weitgehend auch sozusagen uns hier unser Handeln, unser Erleben und auch unsere Vorstellung von was gut und schlecht ist, prägt. Ist es da nicht sehr einseitig, um das mal zu sagen, angesetzt, wenn man den Hühnerstall nur als Unternehmen betrachtet und nicht weiterfasst als Gesellschaft? Oder wie würden Sie das?
Ja, jetzt gehen wir auf das Glatteis der Metaphern. Mhm. Aber ich versuche da trotzdem nochmal mitzuschlittern. Und ich sehe im Hühnerstall derzeit einen Hahn. Und das ist die Wirtschaftswissenschaft, die ihre anderen Werte als die Werte, die in allen anderen Gesellschaftsbereichen von uns geteilt werden, propagieren. Sie nennen sich auch selbst die Königsdisziplin der Sozialwissenschaften, ohne dass irgendjemand anderer sie dazu ernannt hätte. Andere sehen das anders. Aber Faktum ist, dass sehr viel mehr Menschen an den Homo economicus glauben, als Menschen Wirtschaft studiert haben. Und das ist sozusagen ein negativer, aber anzuerkennender Erfolg der Wirtschaftswissenschaften, dass sie ihr Menschenbild hier weiter verbreitet hat als über die Disziplin. Auf der anderen Seite ist hier eine Orwellsche Farm vor uns, in der keine echte Demokratie herrscht, sondern eine bestimmte ideologische Elite Entscheidungen trifft, was wir empirisch nachweisen können. Zum Beispiel gibt es Studien, dass Menschen, wenn sie die Wahl hätten, ob kooperative und solidarische Verhaltensweisen von den Rechtsstrukturen begünstigt und positiv angereizt werden sollen oder Konkurrenzstrukturen, dann sind auch in den USA große Mehrheiten dafür, dass kooperative und solidarische Verhaltensweisen begünstigt werden sollten. Jedoch setzen sie sich nicht dafür ein, weil sie glauben, dass die Mehrheit das nicht unterstützt.
Sie haben vorhin Aristoteles zitiert und das Menschenbild von Aristoteles. Ich denke, dass das schon etwas ist, was auch das Frommsche Denken sehr stark geprägt hat. Überhaupt diese, ja, wir nennen das tugendethischen Ansatz, also einen Ansatz, wo es um Haltungen von Menschen geht und wo, sagen wir mal, der Mensch sich auszeichnet durch ein primär prosoziales, kooperatives Verhalten. Das ist inzwischen ja nun auf breiter Ebene empirisch auch belegt. Mhm. Durch die Evolutionsbiologie, durch die Verhaltenswissenschaften, durch die Altertumsforschung und so weiter. Also die Vorstellung, dass der Urmensch ein, was weiß ich, keuleschwingender, brutaler Urhauptmensch oder so etwas war, das ist dann einfach alles Märchenwelt. Und alles, was wir wissen, ist, dass der Mensch ähnlich wie die höheren Säugetiere nur überleben konnten durch eine ganz starke prosoziale, kooperative, empathische Art des miteinander Umgehens. Von dort her begründet Fromm auch seinen Humanismus damit, dass auch der Mensch, wenn er sich auch aufgrund seiner neuronalen Fähigkeiten auch anders entscheiden kann, aber er hat primär eine Tendenz, auch so kooperativ und prosozial zu reagieren. Und das ist jedem einzelnen Menschen in die Wiege gelegt auch wieder. Das heißt, es muss schon eine Gesellschaft ziemlich falsch gelaufen sein, dass wir heute ein Wirtschaftssystem haben, das auf genau gegensätzlichen Vorstellungen des Menschen als ein Konkurrenzwesen und nur der Stärkere die Selektion, also da spielt natürlich Darwin noch der soziale Darwinismus eine große Rolle dabei, aber da muss schon ganz viel passiert sein, fehlgelaufen sein in der Geschichte der Menschheit, dass diese Ausgangsbasis des prosozialen, kooperativen und solidarischen, dass die so ausgehebelt werden konnte, dass ein Wirtschaftssystem so ist. Also von daher glaube ich, gibt es eine ganz große Gemeinsamkeit der Grundüberzeugung der Gemeinwohlökonomie auf der einen Seite und des, was Fromm als seinen normativen Humanismus bezeichnet hat, die humanistische Ethik von Fromm da ist. Die Frage ist aber, wenn man mal das davon ausgeht, wir haben eigentlich sozusagen in Anführungsstrich von unserer Natur aus eine Tendenz zum Solidarischen und Kooperativen. Und wir sind aber jetzt in eine Wirtschaft eingebunden, die genau die gegenteiligen Werte zu realisieren versucht und wo es nur noch um Konkurrieren und vor allem ums Konkurrieren geht. Wie kann man von einer solchen Realität, wirtschaftlichen und sozialen Realität, zu einer so menschlichen Realität wiederkommen? Also was sind die Wege von dem einen? Und das betrifft die Strategien jetzt der Gemeinwohlökonomie.
Ich sehe drei strategische Linien, auf denen wir das versuchen können. Das erste ist, diese Herrschaftsform zu durchschauen. Also es ist eine Ideologie, die sich hier als Herrschaft ausbreitet, die uns eben glauben lässt, dass wir von Natur aus egoistisch sind. Zuletzt hat Richard Dawkins, ein Neo-Darwinist, wenn man möchte, das egoistische Gen geschrieben. Aber auf dieser Ideologieebene haben dann andere wie Joachim Bauer geantwortet und er hat das kooperative Gen geschrieben und hat eben mit den Mitteln der Neurobiologie, einer Naturwissenschaft, gezeigt, dass Menschen nach nichts sehnlicher und stärker streben als nach gelingenden Beziehungen. Und gelingende Beziehungen, das sind, was Menschen am glücklichsten macht. Und auch das, was sie zu den höchsten Leistungen treibt. Nicht der Wettbewerb, sondern die gelingende Beziehung, also letztlich die Kooperation. Das heißt, man muss zunächst einmal auf dieser Ideologieebene Paroli bieten, denen, die das behaupten, die dieses misanthropische Menschenbild in Umlauf setzen, um ihre kapitalistischen Herrschaftsstrukturen zu entfalten. Und das ist sozusagen eine strategische Linie. Die zweite ist dann die ethische Linie, dass man diejenigen, die das propagieren, die sagen, Wachstum und Wettbewerb und Leistung und Finanzgewinn sollen unsere Werte sein, denen muss man ethisch Parole bieten, indem man sagt, nein, die Mehrheit der Menschen zieht die Menschenwürde und die Nachhaltigkeit und das Gemeinwohl vor. Und drittens muss man das dann final entscheiden in demokratischen Beteiligungsprozessen, weil das haben die bisherigen Erfahrungen mit Beteiligungsdemokratie gezeigt. Wenn die Menschen vor die freie Wahl gestellt werden, dann entscheiden sie sich in aller Regel für kooperative Strukturen und nicht für Konkurrenzstrukturen. Sie entscheiden sich für Maßnahmen, die den sozialen Zusammenhalt und den sozialen Frieden und das Vertrauen stärken und nicht das Gegeneinander oder den Krieg befördern. Und deshalb wäre sozusagen mein Schlussplädoyer, was die Strategielinien betrifft, mehr Demokratie, tiefere Demokratie, Beteiligungsdemokratie. Und auch und gerade in den ethischen Fragestellungen bin ich durch viele Beispiele sehr, sehr zuversichtlich geworden, dass zwar die breite Bevölkerung nicht alles perfekt und nicht alles in meinem Sinne entscheiden würde, aber sie würde jedenfalls deutlich weniger schlechte Entscheidungen treffen, als es gerade in wirtschaftspolitischen Fragestellungen, nämlich dort, wo große Machteinflüsse auf Parlamente und Regierungen wirken, es heute leider Gottes der Fall ist. Gerade heute wird die Lieferkettenrichtlinie offenbar abgeschossen. Und wenn Sie die Bevölkerung fragen würden, sollen die transnationalen Konzerne in ihren globalen Aktivitäten die Menschenrechte und das Klima schützen. Ich weiß nicht, ob 60, 70, 80 oder 90% das unterstützen würden, aber die Regierungen sind da offenbar anderer Meinung.
Thomas Kühn hat es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, Fromm hat mit diesem Konzept des Sozialcharakters oder des Gesellschaftscharakters etwas in den Raum gebracht, was vielleicht doch ein sehr viel größerer Bremsklotz sein könnte, um solche Veränderungen, solche Transformationen, wie Sie sie eben beschrieben haben, zu erreichen. Ich will mal ein ganz einfaches Beispiel machen. versetzen wir uns 100 Jahre früher, da war es völlig in unseren Breiten völlig klar und plausibel, man hat einer Autorität zu gehorchen, man hat ihr untertan zu sein, man hat ihr dankbar zu sein, man muss unterwürfig sein, man muss alles das dienen, überall muss man dienen, der Staatsdiener dient, alles dient, weil man einer Autorität dient. Das ist die Logik der Zeit gewesen, ist oder die Mentalität einer Gesellschaft gewesen, dass da jemand das Sagen hat und die anderen haben zu gehorchen. Wenn man das mal überträgt auf unsere Gegenwart, spielt das in unseren Breiten in der Regel keine große Rolle mehr. Aber es ist eine ganz andere Logik im Gang. Es ist die Logik im Gang, dass der Markt alles reguliert und dass man deshalb auf dem Markt erfolgreich sein muss. Ich würde deshalb das Kernproblem, das für die meisten Menschen völlig normal, richtig, vernünftig angesehen wird, ist erfolgreich zu sein. Es muss zielführend sein, es muss lösungsorientiert, es muss erfolgreich sein. Überall geht es um Evaluation, überall geht es ums Ranking, überall geht es ums Gewinnen dabei. Erfolg ist das eigentliche Movens oder das eigentliche Agens unserer heutigen Gesellschaft. Und das ist die Frage, wenn in den Köpfen und in den Herzen der Menschen überall dieses Erfolgsstreben als das Normalste und Natürlichste angesehen wird, dann hat man eine große Schwierigkeit, Prosoziales, das nicht erfolgführend ist, das nicht lösungsorientiert ist, dem noch Raum zu geben dabei. Das heißt, auch heute lassen sich verschiedene Arten einer Mentalität, einer Gesellschaft feststellen. Die wichtigste ist dabei sicher dieses Erfolgsstreben. Wer nicht erfolgreich ist, gehört zu den Verlierern und mit dem wollen wir auch nichts groß zu tun haben. Die sollen ruhig hinten runterfallen. Erfolg, Leistung, Erfolg ist das entscheidende Moment. So, wenn das in den Köpfen ist, dann haben wir eine massive Gegenkraft, dieses Konkurrenzdenken in ein solidarisches Denken zu übersetzen dabei. Und ich sag das nur, ich glaube, Fromm macht alles ein bisschen komplizierter noch und noch ein bisschen schwieriger, weil er davon ausgeht, dass in den vielen Menschen, in den Köpfen von vielen Menschen eine ganz bestimmte Logik, ein ganz bestimmt was vernünftig, was normal, was richtig, was natürlich ist, vorhanden ist. Und gegen das anzugehen, ist um viele schwerer, da eine produktive, eine Gemeinwohlperspektive anzusetzen. Zu sagen, nein, nicht Erfolg ist entscheidend, sondern Gemeinwohl, das ist schwieriger.
Ich glaube, es ist ein Zeitgeistphänomen, das wieder vergehen wird, weil es ja erwiesen ist, dass Erfolgsstreben unglücklich macht. Zunächst, ich habe selbst gerade eine vergleichsweise erfolglose Phase hinter mir und es war die tiefste Regenerationsphase, die ich in meinem Leben genießen durfte.
Wenn es gut läuft, ja.
Ja, wenn man dann gleichzeitig versteht und auch aus der eigenen Erfahrung es nachvollziehen kann, dass Erfolg zu den extrinsischen Werten zählt. Also Erfolg ist ja die Drillingsschwester von...
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Erfolg ist der intrinsische Wert bei den vielen Menschen. Darum geht es beim Sozialcharakter. Das ist eine tiefe charakterliche Strebung, die in ganz vielen Menschen da ist. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Erfolgsstreben ziemlich den Höhepunkt erreicht hat und immer mehr Menschen spüren, Erfolg macht mich nicht glücklich, bringt mich nicht weiter, lässt mein Leben nicht gelingen. Nicht? Aber noch immer ist das öffentliche Leben, die Wirtschaft und so weiter, alles ist am Erfolg orientiert.
Dann würde ich hier, glaube ich, widersprechen, weil ich habe es zumindest so gelernt und es für mich dann für plausibel befunden, dass die extrinsischen Werte eben nicht frei gewählt werden, sondern von außen übernommen werden. Und ein Beweis dafür, dass es sich um extrinsische und nicht intrinsische Werte handelt, ist, wenn man nach innen strebt, also nach Macht, Geld und Erfolg, wird man nicht glücklich. Hingegen ist es immer so, dass man, wenn man nach intrinsischen Werten strebt, wird man glücklich. Und das kann ja als Differenz bestehen bleiben. aber wir sind uns ja einig, dass es nicht klug ist nach Erfolg, unabhängig davon, ob Sie das als intrinsischen Wert oder ich als extrinsischen. Wir sind uns einig, dass es nicht klug ist, nach Erfolg zu streben.
Ich verstehe den Unterschied noch nicht zwischen extrinsischen und intrinsischen. Denn wenn Werte was mit dem Streben des Menschen zu tun haben, dann ist es eine Frage, kommt das Streben von innen heraus oder ist das Streben eine Reaktion auf irgendeinen Impuls,
der gegeben wird. Extrinsische Werte sind verinnerlichte Werte natürlich.
Also,
aber es sind
dann ist es klar, ja.
Nicht Werte, die aus der reinen und tiefen Herzensschau emergieren.
Es sind keine produktiven, sondern, man würde sagen, angeeignete, nicht produktive Werte.
Genau, dann haben wir es jetzt aufgelöst. Und ja, und das heißt, Menschen, die Erfahrung machen, dass sie, wenn sie dem Erfolg nachjagen, dass sie Gehetzte und Getriebene sind und dadurch unglücklich werden, davon gibt's ja immer mehr. Und die erzählen das auch. Und ich glaube, es wird einen Tipping Point geben, einen Kipppunkt, wo der Zeitgeist dann wieder das nachvollzieht, ne? Dass das zwar eine Mode war, wo ganz viele Menschen diesen Wert verinnerlicht hatten und als ihren eigenen Wert ansahen, sich den angeeignet hatten, in Fromms Worten, aber das war mit dem Streben nach Geld und mit dem Streben nach Macht auch so. Und ich glaube, dass wir in eine postanthropozentrische, postkoloniale, postpatriarchale und postindividualistische Epoche eintreten, weil wir sind schon dabei. Ich bekomme das weltweit mit, dass Menschen gar nicht mehr erfolgreich sein wollen und nicht mehr berühmt sein wollen und nicht mehr da an ihrer Selbstoptimierung arbeiten wollen, sondern sie treten freiwillig zurück aus einer tiefen Einsicht heraus und schwingen im Netz des Lebens mit, als ein Faden des Lebens, was ja viele vor uns auch schon erkannt haben, und genießen das authentisch und ehrlich. Also das ist eine freie Präferenz, so zu sein, als eben dem Erfolg oder welchem falschen Wert auch immer nachzujagen.
Ich würde da gerne aus zwei Perspektiven nochmal anknüpfen. Also zum einen denke ich, aus einer psychologischen Perspektive, denke ich, ist es schon wichtig, das Verhältnis zwischen Glück und Erfolg auch nochmal anzugucken, weil gerade mit einem weit verbreiteten und verinnerlichten Erfolgsstreben ja auch so eine Norm verbunden ist, dass man eigentlich nur erfolgreich ist, wenn man auch glücklich ist, oder wenn man vorgibt, glücklich zu sein, sozusagen. Wir haben ja viele qualitative und biografische Interviews auch geführt, wo man merkt, dass sozusagen so ein Glücksnarrativ auch einfach verinnerlicht ist. Und ich würde sagen, was Sie sagen, sozusagen, ist es dann ja schon wünschenswert, sich eben auch einzugestehen, dass man eben nicht glücklich ist. Und sozusagen, dass psychologisch auch durchaus etwas Wünschenswertes ist, gerade wenn man den Begriff von Entfremdung von Fromm nochmal nimmt, die Fähigkeit zu haben, eben deutlich zu sein, dass man in bestimmten Momenten und in bestimmten Kontexten eben nicht glücklich ist, sozusagen. Was natürlich andersrum aber sehr schwierig macht, zu sagen, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das glücklich ist, weil man da eigentlich dann auch ein normatives Konzept von Glück braucht. Und ich denke, da könnte die humanistische Ethik eben auch ein guter Anknüpfungspunkt sein, ein in der humanistischen Ethik begründetes Konzept von dem, was Glücklichsein für den Menschen bedeuten kann. Das wäre das Erste, was ich mir aber auch in den Fingern juckt, ist gerade eben auch dieses Menschsein nochmal ein bisschen wieder auch zu reflektieren. Und ich muss leider wieder auf meinen Hühnerstall zurückkommen, sozusagen. Es gibt ja nicht nur einen, sondern es gibt eben ja Hühnerställe, die überall aufgebaut sind. Und wenn man den Kapitalismus als einen Oberbegriff auch nochmal betrachtet, denke ich, leben wir in einer nationalstaatlich nach wie vor geformten Welt. Und auch Demokratie ist weitestgehend an Nationalstaaten gebunden, die miteinander in gewissen Konkurrenzverhältnissen stehen, wo es auch vielleicht gewisse hegemoniale Verhältnisse gibt. Welche Möglichkeiten sehen Sie da denn eigentlich sozusagen tatsächlich über Unternehmen, über Organisationen ansetzen zu können? Und ist das nicht mal ein bisschen provoziert gesagt auch ein gewisser Luxus, wenn sich das Menschen in bestimmten reicheren Ländern erlauben können, und während andere unsichtbar bleiben? Oder andersrum, ist es vielleicht die Möglichkeit, oder müsste nicht das ganze System gesprengt werden, dass es eben auch irgendwie eine weltweite und globale Demokratie geben müsste, um überhaupt solche demokratischen Umgestaltungsprozesse mit einer gewissen nachhaltigen Wirkung in Gang setzen zu können?
Ja. Darf ich noch ein kurzes PS der ersten Anmerkung
machen
und dann in der nationalstaatlichen oder globalen Hühnerstall? Ja. Ich würde sogar sagen, es verhält sich umgekehrt. Es ist viel einfacher, dann auch erfolgreich zu sein, ohne es anzustreben, wenn man glücklich ist. Und andersrum, wenn ich nach Erfolg strebe, weil ich glaube, dass ich glücklich werde, wenn ich erfolgreich bin, das geht in der Regel schief. Ja, und manche sagen ja auch, den Erfolg soll man nicht anstreben, der stellt sich dann als Folgewirkung schon ein, wenn man das tut, wovon man überzeugt ist, was einen innerlich befriedigt, was sinnstiftend ist und was eben aus der inneren Motivation heraus entspricht. Kurzes PS. Wie kann man den Hühnerstall egalisieren, demokratisieren, den globalen Hühnerstall? Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Sowohl was die nationalstaatlichen Demokratien als auch was die globale Demokratie betrifft. Auch wenn wir jetzt die letzten 10 bis 20 Jahre betrachtet, jetzt haben wir gerade ein Rollback und jetzt geht es gerade steil bergab, aber das ist wieder ein kurzes historisches Fenster, über das ich hinwegblicken kann. Und der allgemeine Trend ist, glaube ich, nicht, oder wünsche es mir, dass er nicht aufzuhalten ist in Richtung Gleichberechtigung, in Richtung Rassismusüberwindung, in Richtung Gendergerechtigkeit und Richtung mehr Demokratie. Und mehr Demokratie kann in Nord und Süd funktionieren. Die höchsten Formen von Demokratie in der Bedeutung, dass die Bevölkerung demokratische Instrumente in der Hand hält, die über reines Wählen hinausgehen, sind Schweiz, Italien und Uruguay. In der Schweiz kann die Bevölkerung ein Gesetz aus eigener Kraft initiieren. In Italien kann die Bevölkerung aus eigener Kraft einen Gesetzesvorschlag des Parlaments stoppen. Und in Uruguay kann die Bevölkerung beides. Und was die globale Demokratie betrifft, da bin ich gerade aufgrund der aktuellen kriegerischen Konflikte eigentlich zunehmend optimistisch, dass wir den vierten Schritt einer Vision vom globalen Frieden und globaler Demokratie, das geht Hand in Hand, dass wir den auch noch schaffen werden. Schritt 1 war der Traum von Immanuel Kant vom ewigen Frieden. Das war mal eine reine Vision, eine rosarote Seifenblase. Schritt 2 war die Gründung des Völkerbundes. Geschafft. Schritt 3 war die Gründung der Vereinten Nationen mit der Einrichtung des Sicherheitsrates. Und Schritt 4, der noch fehlt, ist die Abschaffung der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat. Weil in dem Moment, wo wir einen demokratischen UN-Sicherheitsrat haben ohne Vetomächte, dann wird sich meiner Prognose nach die NATO auflösen und alle anderen Militärbündnisse werden sich auflösen, weil es die dann einfach nicht mehr braucht. Die UNO wird stärker werden und wird Hand in Hand mit einem globalen und irgendwann auch dauerhaften Frieden wird sie auch die globale Tendenz nach mehr Demokratie einschließlich globaler Elemente. Wir werden nie einen Weltstaat haben, der alles demokratisch entscheidet. Im Sinne der Subsidiarität wird die globale Ebene immer nur einen kleinen Teilausschnitt unserer politischen Agenten bestimmen, aber der wird kommen.
Also Sie haben Visionen und Visionen sind wichtig.
Das so.
Wichtig, weil sie uns hoffen lassen können. Und solange Visionen nicht einfach irgendwelche Hirngespinste sind, sondern eine Begründung tatsächlich eine innere Wirkung auch haben, denke ich, sind sie auch sehr hilfreich dabei. Ich muss gestehen, dass ich für mich die Gemeinwohlökonomie eines der ganz wenigen Beispiele ist, wenn es um die Frage geht, welche Möglichkeit gibt es, diesen Moloch, dieses Monster von kapitalistischer Ausbeutungslogik, die ja nun vor allem auf die seelische und geistige Ausbeutung des Menschen inzwischen zielt, ChatGPT und so weiter, können alles besser als der Mensch und genau damit kann man auf ganz viel Geld machen und so weiter. Also, wenn es darum geht, gegen dieses Monster irgendwo Hoffnungsschimmer zu sehen, dann ist für mich immer Gemeinwohlökonomie ein solcher Schimmer. Die Frage, die ich aber gerne an Sie stellen möchte in dem Zusammenhang ist, wie leuchtet die Wirksamkeit der Gemeinwohlökonomie und auch die Plausibilität der Gemeinwohlökonomie und die faktische Umsetzbarkeit leuchtet mir alles gut ein für überschaubare, begrenzte Bereiche der Ökonomie, also was weiß ich, eine Regionalwirtschaft oder sonst irgendwas. Ich denke, da sind auch die meisten die da bereit sind mitzumachen, kommen aus den eher kleineren, mittleren Kleinbetrieben. Gibt es eine Chance, dass man so Unternehmen wie Chip-Unternehmen, Chip-Firmen, Autofabriken oder eben die großen IT-Firmen, die Big-Data-Sammler, dass man die in irgendeiner Weise mal an eine Gemeinwohlökonomie heranführen könnte?
Die Chance besteht und die Vision der Gemeinwohlökonomie hat sich noch nicht bewährt, würde ich voranschicken, auch wenn schon über 1000 kleine und mittelständische Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz gelegt haben. Real, die war vor einigen Jahren auch nur eine kleine rosa-rote Luftblase. Aber es hat noch kein Weltkonzern eine Gemeinwohlbilanz gelegt. Aber erste Antwort, auch die Weltkonzerne müssen heute Finanzbilanzen legen. Das ist ein Gesetz. Das suchen sie sich nicht aus und machen es nicht freiwillig. Und auch wenn es nicht schwer geahndet wird, wie man jetzt beim Fall Signa sieht und davor bei Wirecard gesehen hat. Da müssen die Zügel noch ein bisschen straffer gespannt werden. Werden Unternehmen eines Tages neben der Finanzbilanz auch eine Gemeinwohlbilanz legen? Das ist nur eine Frage der Zeit. Und die Europäische Union ist ja bereits in die Gänge gekommen. Und das sehe ich als gegeben an. Das wird aber noch nicht zwingend die Macht der transnationalen Konzerne auf ein demokratieverträgliches Maß verringern. Da braucht es weitere Formate, wie zum Beispiel einen Bürgerinnenrat zum Thema Finanzen oder zum Thema Ökonomie. Und die erste Übung, vielleicht den entscheidenden Gamechanger, den ich sehe, ist ein Bürgerinnenrat für ein Gemeinwohlprodukt, das das Bruttoinlandsprodukt ablöst. Weil hier haben wir schon Vorübungen gemacht und erste Erfahrungen. Wenn die Bevölkerung gefragt wird, worum soll es in der Wirtschaft an erster Stelle gehen, dann kommen da lauter nicht materielle und nicht monetäre Werte wie Gesundheit und Lebenszufriedenheit und gelingende Beziehungen und sozialer Zusammenhalt und Vertrauen und politische Teilhabe und stabile Ökosysteme und Friede. Und wenn dieses Gemeinwohlprodukt das Bruttoinlandsprodukt ablöst, dann kann erstmals der ökonomische Charakter den Gesellschaftscharakter prägen, um Erich Fromm zu paraphrasieren, weil solange das Bruttoinlandsprodukt herrscht, wird der kapitalistische Charakter den Gesellschaftscharakter prägen. Ab dem Moment, wo wir ein Gemeinwohlprodukt haben, wo die echten Werte enthalten sind und die gesamte Gesellschaft in der Wirtschaft und in der Wirtschaftspolitik nach diesen Werten strebt und diese Werte begünstigt, dann wird dieser ursprünglich ökonomische Charakter den Gesellschaftscharakter prägen. Aber wir brauchen dafür mehr Demokratie und nach so einem Bürgerinnenrat für ein Gemeinwohlprodukt dann auch weitere Bürgerinnenräte zur Begrenzung der Machtkonzentration.
Wird es denn die Börse da noch geben?
Also so wie man die Größe von Unternehmen begrenzen kann, wie man auch die Geschwindigkeit begrenzt auf Autobahnen oder die Bauhöhe von Häusern begrenzt, kann man auch den Umsatz von transnationalen Konzernen begrenzen oder die Bilanzsumme von Banken begrenzen. Und Börsen kann man als kapitalistische Zentralbörsen anlegen oder man kann sie als regionale Gemeinwohlbörsen anlegen. Und in einer regionalen Gemeinwohlbörse können Menschen ihr Eigenkapital, also denjenigen Teil ihres Finanzvermögens, den zu verlieren sie sich leisten können, also der nicht sicher auf der Bank liegt, im Sparbuch oder auf dem Konto, sondern der riskant investiert werden kann. Das ist bei Menschen mit geringem Finanzvermögen vielleicht 1% oder 5% des Finanzvermögens, bei Menschen mit einem größeren Finanzvermögen 80% oder 90% des Finanzvermögens. Der kann in Unternehmen fließen aus der Region, die ich kenne, deren Existenz ich wünsche, weil ich sie für sinnvoll erachte. Zum Beispiel eine Arche Noah, das ist eine Saatgutbank für alle Kulturpflanzen in der Region, damit die Bauern nicht abhängig sind von transnationalen Saatgutkonzernen. Oder die sinnvolle Produkte herstellen, die ich auch selbst nütze. Zum Beispiel, wenn ich ein Gemeinwohlkonto bei einer ethischen Bank haben möchte oder meine Kinder in einen Kinderwart geben möchte, wo auch Senioren betreut werden gleichzeitig, damit die Generationen sich treffen können. Und selbstverständlich, wo Unternehmen auch eine Gemeinwohlbilanz legen, damit ich weiß, wie ethisch sie sich verhalten. dann werde ich bereit sein, mein Finanzvermögen diesen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ohne dass ich eine Finanzrendite bekomme. Weil dann werden mich andere Werte erfüllen und auch motivieren, mein Kapital zu allozieren, also an einen bestimmten Ort zu investieren, der mir Sinn, der mir Nutzwerte und der mir Ethik zurückfließen lässt. Und dass ich kein Geld mehr bekomme, das wird mich nicht mehr kratzen in so einer Welt.
Also jetzt muss ich doch einfach nochmal nachfragen. Ich bin Freiberufler, habe keine Rente, habe mein Geld in bestimmten Kapitalmärkten angelegt. Wie würde ich da meinen Lebensabend in Zukunft verbringen können?
Indem wir eine Gesellschaft bauen. In Österreich haben wir das über weite Strecken geschafft, in der kein Mensch keine Rente hat. Das heißt, indem wir das Rentensystem auf den solidarischen Generationenvertrag aufbauen. Das heißt, egal, ob sie unselbstständig, selbstständig oder arbeitslos waren oder vielleicht in der Care-Arbeit tätig waren, weil sie mehrere Kinder großgezogen oder kranke Menschen gepflegt haben, sie haben jedenfalls eine lebensstandardsichernde Grundrente und sind nicht abhängig von ihren Finanzinvestitionen auf den Börsen oder anderen Kapitalmärkten. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Aber sonst werden ja die Rentenanwärterinnen, die zu Recht einen Rentenanspruch haben, vor den Karren der Finanzkapitalisten gespannt. Und das lasse ich in dieser Argumentation nicht zu.
Okay. Ich würde vielleicht noch mal einmal anschließen und so die Frage nach dem Verhältnis zwischen Ungleichheit, was ja per se erstmal einen negativen Bedeutungshorizont hat, aber gleichzeitig im Verhältnis zu Freiheit als auch einen sehr weiten Begriff machen. Also würde das nicht eigentlich bedeuten, wenn man ihre Überlegungen so zu der Welt im harmonischen Miteinander, würde ich mal sagen, sich anguckt, dass es einer radikalen Umgestaltung auch des Status quo bedarf. Wenn man sich jetzt anguckt, dass wie viel Besitz gehortet ist bei einem ganz kleinen Teil von Menschen, gehen Sie da in Richtung von Enteignung, um das mal sozusagen ganz, oder glauben Sie, dass in einer solchen anderen Welt die Menschen freiwillig teilen und das Verzichten auf das, was sie sozusagen sich angehäuft haben, das wäre das eine und anders, wenn man von Gemeinwohl spricht, ist das nicht auch, oder was würden Sie sagen, dass das ein auch in gewisser Hinsicht sehr stark normierender und standardisierender Begriff ist, wenn man sozusagen sagt, eine Mehrheit legt fest, was eigentlich das Gemeinwohl ist und schafft das auch als eine regulatorische Instanz für so viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens?
Dann muss ich mit der Grundsatzanmerkung beginnen, weil das Gemeinwohl ist zwar der höchste Kollektivwert, aber die Menschenwürde ist und bleibt der höchste Individualwert. Mhm. Und die beiden stehen immer in einer Balance und in einem Auge in Auge schauen. Und das eine kann es nicht ohne das andere geben. Und ich habe mich zu verschiedenen Themen ebenso prominent für die Menschenwürde und die sie absichernden Grundwerte eingesetzt, wie ich mich insbesondere in wirtschaftspolitischen Fragen sehr stark für das Gemeinwohl einsetze. Aber letztlich bilden diese beiden Pole unsere beiden Dimensionen als Menschen, nämlich sowohl als individuelle, einzigartige, unverwechselbare und auch freie und würdevolle Individuen ab auf der einen Seite und gleichzeitig voneinander abhängige, aufeinander angewiesene, vergesellschaftete Sozialwesen. Wir sind beides und deshalb brauchen wir Werte, die beide Dimensionen absichern. Und das sind eben auf der einen Seite die Menschenwürde und die Freiheit und auf der anderen Seite die Solidarität und die Gerechtigkeit und die Demokratie. Und das Gemeinwohl darf nie die Menschenwürde verletzen oder in ungebührlicher Weise auch die Grundrechte beschneiden. Ich würde sogar tendenziell die Unantastbarkeit der Menschenwürde auf einen immer größeren Teil der Grundrechte, nicht auf alle, aber einen wachsenden Teil ausweiten, damit da nie ein Totalitarismus in die eine oder in die andere Richtung erwachsen kann. Bezüglich der Ungleichheit können wir auch einen schönen Mittelweg finden, nämlich zwischen dem Extrem der unbegrenzten Ungleichheit, wie sie im Kapitalismus möglich ist. Also das beobachten wir gerade. Gerade hat der erste Milliardär die 100 Milliarden Dollar Schallmauer durchbrochen und jetzt müssen wir, glaube ich, täglich Zeitung lesen, um nicht zu versäumen, dass in der Zeitung steht, dass der erste Dollar-Billionär geboren wurde. Und wenn man das kritisiert, dann wurde bisher reflexhaft im Sinne einer polarisierenden Debatte vorgeworfen, man sei Sozialist und möchte die Ungleichheit vollkommen eliminieren, was natürlich Käse ist, weil das zwei Extrempositionen sind, die gleich nonsensical sind, also gleich sinnentleert sind. Und in der Mitte gibt es die Möglichkeit, die Ungleichheit moderat zu begrenzen. Und dafür haben wir ein Demokratiespiel entwickelt, das geht so, wir fragen die anwesenden Menschen, wo sie die Ungleichheit begrenzen würden, machen selbst keinen Vorschlag und geben nichts vor. Und wir fangen beim Einkommen an und dann kommen Vorschläge. Ja, die höchsten Einkommen sollen mit dem Fünffachen des Mindesteinkommens begrenzt werden oder mit dem 10 oder mit dem 20 oder dem 100-fachen. In der Regel kommen 5 bis 10 Vorschläge. Dann stimmen wir ab und wir messen nicht die Zustimmung zu den einzelnen Vorschlägen, sondern wir messen den Widerstand. Also wir messen eigentlich den Freiheitsverlust, der mit jedem der Vorschläge einhergehen würde. Und der Vorschlag, der den geringsten Widerstand auslöst, also mit dem die Menschen am friedlichsten leben können, der ist der Gewinner. Und das Ergebnis ist ein wunderschönes U. Das heißt, die Vorschläge, die die Ungleichheit eliminieren wollen, Sozialismus, also gar keine Ungleichheit mehr, provozieren sehr, sehr hohen Widerstand. Dann fällt der Widerstand ab. Bei mittleren Vorschlägen rund um den Faktor 10, also der Talboden des Widerstands, der geringste Widerstand ist rund um den Faktor 10 zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen. Danach geht es in der Regel weltweit. Ich habe bisher in 35 Staaten die Gemeinwohlökonomie vorgestellt und es geht dann weltweit wieder steil bergauf und gegen Kapitalismus, also gegen grenzenlose Ungleichheit, ist der Widerstand sogar noch größer als gegen Sozialismus, interessanterweise. Aber entscheidend ist, beide werden verworfen. Bei einer sinnvollen Abstimmungsfrage und bei einem demokratischen Entscheidungsverfahren gewinnt etwas, was heute überhaupt nicht sichtbar ist, weil wir nur in dieser falschen Dichotomie, wenn du den Kapitalismus nicht unterstützt, bist du ja ein Sozialist, also darfst du dich nicht mehr an der Debatte beteiligen. Das ist auch mir mit der Gemeinwohlökonomie oft und oft gesagt worden. Aber ich vertraue darauf, die Vorschläge und die Ideen, die eine intrinsische Kraft haben, die werden sich verbreiten gegen alle Widerstände und auch wenn es ein bisschen länger dauern sollte.
Da muss ich auch trotzdem noch mal kurz nachhaken und mit dem Einkommen. Zum einen sozusagen, ich meine, über den Begriff des Sozialismus wäre sicherlich auch noch mal eine Debatte wert, weil gerade natürlich Fromm auch einen Begriff des humanistischen Sozialismus geprägt hat, wo man gucken könnte, welche Bedeutung hat der in heutiger Sicht. Aber ich würde doch, also mit dem Einkommen sozusagen, ist ja die eine Sache, wenn man sich aber anguckt, worauf die Ungleichheit heute begründet ist, ist ja das aktive Einkommen nur ein sehr geringer Teil, sag ich mal. Es wird ja viel über Kapitalerträge auch gemacht und viel über Besitz, der tatsächlich schon auch da ist, würden Sie dann auch sagen, das kann man auch in so einem demokratischen Verfahren machen, wie viel darf jemand besitzen und dann, wenn sozusagen das auf einer sich einigt, dann auch zu sagen, nee, dann müssen die da nicht, die auf den beiden Endpunkten des U sozusagen sind, müssen ihren Besitz abgeben oder wie, ich glaube, nur über das Einkommen kann man ja die Ungleichheitsfrage nicht regeln, oder?
Genau, das war deshalb nur das erste Beispiel, aber auch im Buch der Gemeinwohlökonomie habe ich die Ungleichheit an 4 Stellen begrenzt, beziehungsweise schlage die Begrenzung der Ungleichheit an 4 Stellen vor, neben den Einkommen beim Privatvermögen, bei Erbschaften und bei der Größe von Unternehmen und der Bilanzsumme von Banken. Eigentlich sind es dann 5. Ganz kurz zu den Erbschaften. Das ist aus meiner Sicht es ist kein Trick, aber es ist der Weg, wie man ohne Enteignung auskommt. Weil das Recht auf Eigentum ist zwar auf Privateigentum ist zwar ein wackeliges Recht, weil es in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht vorkommt. Es kommt aber dann in den völkerrechtlich gültigen und verbindlichen Menschenrechtspakten der UNO schon vor. Aus meiner Sicht ist das eines der beiden Grundrechte, wo eine prinzipielle Nachschärfung angesagt wäre. Das eine ist das Recht auf Waffentragen in den USA und das andere ist die unklare Begrenztheit oder Nichtbegrenztheit von Privateigentum. Und ich würde es so regeln, dass man das Recht unangetastet lassen kann, indem jemand, der vererbt, der kann verfügen, wie will, über sein Erbe. Aber jemand, der ein Erbe antritt, das ist ein anderes Kapitel und auch ein anderes Recht. Das eine heißt Nachlassrecht und das andere heißt Erbantrittsrecht. Und ich würde das Erbantrittsrecht würde ich begrenzen. Das wäre dann kein Eingriff in das Eigentumsrecht. Und das würde ich auf wenige Millionen begrenzen, damit die gesellschaftliche Ungleichheit nicht aus dem Ruder läuft. Und wenn man das koppelt mit der Begrenzung des Einkommens, die ja dann lebenslang wirksam wird, und ich würde selbstverständlich alle Kapitaleinkommen mit einrechnen in das Globaleinkommen, damit auch die Kapitaleinkommen von der begrenzten Ungleichheit mit betroffen wären. Eigentlich gehe ich noch einen Schritt weiter und schlage auch vor, dass sämtliche Kapitaleinkommen als Nichtleistungseinkommen ausfaden sollen, also eigentlich abgeschafft werden sollen. Ich glaube, in dieser Bedeutung wäre ich auch als ein Frommscher Sozialist zu bezeichnen. Das muss man dann immer auf die Definitionen der Begriffe genauer gucken. Aber jedenfalls stehe ich dazu, ich würde gerne Einkommen an Leistungen knüpfen. Und damit wären Kapitaleinkommen in einer Gemeinwohlökonomie nach meiner bescheidenen Vorstellung nicht mehr vorgesehen.
Also ich fand die Diskussion jetzt zum Schluss schon noch einmal sehr wichtig und hilfreich, um überhaupt zu verstehen, welche Dimensionen Gemeinwohlökonomie dann erreicht, wenn es tatsächlich um mehr Gerechtigkeit unter den Menschen geht und wenn die Würde allen Menschen zugesprochen werden soll, dass es dann wirklich ganz andere Dimensionierungen hat. Von dort her ist die Idee des Gemeinwohls etwas, was uns mehr beschäftigen sollte, weil es wirklich um ganz fundamentale Veränderungen der Gesellschaft und der Vermögensverhältnisse einer Gesellschaft immer auch zugleich geht dabei. Die ersten Schritte sind aber überhaupt eine Plausibilität dafür zu entwickeln. Und ich denke, das ist die Hauptarbeit, in den vielen Menschen eine Bereitschaft und ein inneres Streben zu erzeugen, nach mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, weniger Konkurrenz, weniger Vorteilnahme und so weiter. Genau dieses, denke ich, ist der wichtige und erste Schritt, überhaupt eine Bereitschaft der Herzen der vielen Menschen zu erreichen, die Gedanken einer Gemeinwohlökonomie, wenn man sie weiterdenkt, auf globaler Ebene, die dann tatsächlich auch befürworten zu können und umsetzen zu können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und freue mich, dass wir heute Abend noch Ihren Vortrag haben werden hier an der IFBU in Berlin zu dieser Frage der humanistischen Ethik einer Gemeinwohlökonomie. Und ganz herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ich bedanke mich für die Einladung.